Manchmal haben wir ganz wunderbare Erfahrungen mit dem Herrn. Vielleicht konntest du die Woche gute Gespräche führen, hast Gebetserhörungen erlebt, hast erlebt, wie Gott dir in der einen oder anderen Situation beigestanden hat und du freust dich darüber. Und manchmal klappt gar nichts. Läuft überhaupt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und was dann? Wie können wir das erklären? Wie sollen wir damit umgehen? Und genau an dieser Stelle, die auch schon an der Leinwand steht, haben wir genau dieses, dass das passiert. Im Leben von Jesu, im Leben mit seinen Jüngern, und wir wollen uns das heute anschauen, Markus Kapitel 9, und ich lese zuerst die Verse 1 bis 8. Und Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Was wir zuerst hier lernen dürfen, ist: Erkenne Jesu Herrlichkeit. Jesus hatte den Jüngern versprochen, dass einige von denen, zu denen er da gerade geredet hatte, Gottes Reich sehen werden. Und das wird in Matthäus, in Markus und in Lukas berichtet. Und jedes Mal, wo diese Aussage vorkommt, direkt im Anschluss finden wir diesen Bericht von der Verklärung Jesu. Das bedeutet, das ist diese Erfüllung. Jesus nimmt sie mit auf einen hohen Berg, vermutlich den da, weil das der einzige höhere Berg ist, der so ein bisschen heraussteht, in Israel. Und sie gehen dort auf diesen Berg, und Petrus, von dem, was wir vorhin in der Bibellese gesprochen haben oder gehört haben, der berichtet später davon und sagte: Das, was wir dort erlebt haben, ist, wir haben seine Herrlichkeit geschaut, wir durften ihn sehen, und wir sind jetzt gefestigt in unserem Glauben von dem, was wir dort erlebt haben. Und sie erleben, wie Jesus vor ihnen umgestaltet wird, sodass es sich sogar äußerlich zeigte. In Parallelberichten wird gesagt, dass sein Gesicht strahlte, hier sogar die Kleider strahlten. Ich glaube, das war nicht so sehr ein Wunder der Kleidung, dass das plötzlich irgendwie ein Licht drin hatte oder so, sondern dass es von innen heraus strahlte und sie so etwas noch nie gesehen hatten. Wird an keiner anderen Stelle beschrieben, was für ein Anblick. Aber dieser Ausdruck, er wurde umgestaltet vor ihnen, der wird an noch einer Stelle gebraucht, nämlich in Römer 12, Vers 2. Da heißt es: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, werdet umgestaltet durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dieser Bericht, wie hier berichtet, war einmalig, hat in der ganzen Menschheitsgeschichte kein anderes Mal stattgefunden und war auch für die Jünger das einzige Mal in der Zeit, in der sie mit Jesus waren, dass sie dieses Erlebnis hatten. Dass sie mit Jesus auf diesem Berg waren und ihn in dieser Herrlichkeit gesehen haben. Aber Gott möchte, dass etwas bei uns auch passiert. Nicht unbedingt, dass unsere Kleidung strahlend wird, aber dass unser Ich, dass wir so verwandelt werden, dass Gott durch uns strahlen kann. Dass wir verwandelt werden, wie? Durch die Erneuerung des Sinnes. Dass wir prüfen, was ist Gottes Will. Dass wir überhaupt danach fragen und sagen: Gott, was möchtest du von uns? Wie möchtest du, dass wir leben? Und wir können verwandelt werden. Wie gesagt, nicht, dann sehen wir plötzlich ganz anders aus. auch wenn der eine oder andere sich das wünschen würde. Aber was er sagt ist, wir werden anders sein. Wir werden anders handeln. Wir werden anders leben. Er sagte, das ist möglich. Unabhängig davon, wie es dir jetzt gerade geht. Sondern er verwandelt und er sagt, es beginnt mit der Erneuerung des Sinnes. Es beginnt damit, dass wir nach Gott fragen, sagen, Gott, hier ist diese Situation, in der ich gerade bin. Hier ist meine Arbeitssituation, hier ist meine Familiensituation, hier sind meine Lebensumstände, hier ist meine gesundheitliche Situation. Wie möchtest du, dass ich darüber denke? Wie siehst du das? Was hast du damit vor? Und hilf mir zu sehen, nicht nur auf das, was gerade nicht so läuft, wie ich denke, es sein sollte, sondern hilf mir zu sehen, was du dadurch bewirken möchtest. Was möchtest du? Wie möchtest du, dass ich darauf reagiere? Wie möchtest du, dass ich verwandelt werde durch das, was du wirkst? Wie gesagt, der Augenblick war einzigartig, aber er ist für uns aufgezeichnet, damit wir verstehen Jesu Herrlichkeit. Und es wird hier beschrieben, auch Mose und Elia waren bei ihm. Es wird nicht beschrieben, wie die aussahen oder woran die anderen erkannt haben, dass es Mose und Elia waren. Für uns ist es so, naja klar, die kannten einander. Elia hat ungefähr 800 vor Christus gelebt und Mose ungefähr 1400 vor Christus. Petrus, Johannes und Jakobus hatten die auch noch nie vorher gesehen. Ja? Aber sie erkannten diese sofort, vermutlich an irgendwelchen äußeren Erscheinungsbildern, dass sie Identifikationsmerkmale hatten. Sie wussten sofort, das sind diese. Und dazu kam noch die Wolke, aus der Gott dann sprach. Erinnert sie bestimmt an den Auszug aus Ägypten, wo Gott die Israeliten mit dieser Wolke begleitete und seine Gegenwart dort damit ausdrückte. Und Petrus erlebt dies und sagt, boah, das ist super. Können wir hier bleiben? Ich baue auch so eine Hütte, so ein schnelles Zelt. Ja? Und gar nicht für mich, ja, sondern für Mose, Elia und Jesus. Ist doch eine gute Idee, dann können wir hier bleiben. Aber Gott hat eine andere Absicht. Die geistlichen Gipfel sind dazu da, uns für das tägliche Leben auszurüsten. Jesus hat es nie beabsichtigt, dass sie monatelang auf dem Berg bleiben. Er hatte gesagt, kommt mit. Ich will euch etwas zeigen. Ich will, dass ihr etwas erlebt. Aber ich will, dass ihr dieses nehmt, diese Erfahrung euch prägt und ihr dann wieder weitermacht. Und das ist ein bisschen auch die Absicht von einem Gottesdienst. Dass es unsere Augen öffnet für das, wer Gott ist und was er tut. Aber wir feiern nicht rund um die Uhr Gottesdienst. Das ist noch nicht mal Gottes Absicht, dass wir das die ganze Zeit tun. Sondern er möchte den Gottesdienst gebrauchen, um uns auszurüsten, dann wieder in unsere Familien zu gehen, in unsere Wohnung zu gehen, in unsere Arbeit zu gehen, in unsere Nachbarschaft zu gehen. Und das, was wir an Weisheit, an Wahrheit, an Ermutigung, an Trost, an Stärkung, an Ermahnung bekommen haben, mitnehmen und sagen, okay, jetzt kann ich auch da wieder hingehen. Und jetzt kann ich anders mit diesen Umständen umgehen, weil ich ihn gesehen habe. Das ist, was Gott bewirken möchte. Und deswegen hat er sie das hier erleben lassen. Demnächst, wie wir vorhin schon gebetet haben, stehen die Sommerfreizeiten an. Und für viele ist das so ein geistliches Hoch. Aber die Frage ist nicht nur, erlebe ich dort irgendwie eine geistliche Ermutigung, sondern was kommt danach? Es ist super, wenn man sich geistlich gestärkt fühlt, wenn man ermutigt ist, wenn einen die Lieder angesprochen haben, wenn man sagt, okay, ja, es geht doch. Aber das soll vorhalten, das soll Auswirkungen haben, das soll unser Leben prägen und verändern und nicht einfach nur eine emotionale Ermutigung für den Moment sein. Mose und Elia, die blieben nicht. Die Jünger blieben nicht auf dem Berg. Was blieb, war Gottes Aussage. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und was für mich so bemerkenswert war, Mose ist dabei und über ihn wird gesagt in 5. Mose 18, du kannst es nachlesen in Vers 15, dass Mose sagt, nach mir wird ein anderer Prophet kommen, wie mich auf ihn hört. Mose hat schon 1400 vor Christus gesagt, eines Tages wird jemand anders kommen, der wird ein bisschen vergleichbar sein, auf ihn hört. Und Gott beruft ihn jetzt quasi auf diesen Berg mit Jesus und Gottes Stimme selber kommt von dem Himmel und sagt, da ist er. Auf ihn hört. Er ist derjenige, auf den Mose verwiesen hat. Er ist derjenige, auf den Elia verwiesen hat, auf den die Propheten verweisen und sagen, hier ist die Erfüllung. Und deswegen auch, was wir brauchen, sind keine Visionen von Propheten, sondern Gehorsam gegenüber dem Sohn Gottes. Alles andere hat darauf hingewiesen, hat gesagt, pass auf, eines Tages kommt dieser Retter, auf ihn hört, auf ihn schaut, auf ihn verweist. Und hier dürfen noch einmal Mose und Elia auftreten und sagen, wir sind mit dabei und wir können bestätigen, wir sind nicht mehr notwendig. Wir verschwinden wieder von diesem Berg. Wie Gott das gemacht hat, keine Ahnung, Gott ist Gott, ihm ist nichts unmöglich. Aber sie waren dort und sagen, ja, wir verweisen auf diesen Jesus. Und Gott selber sagt, er ist nicht nur ein Prophet. Wir hatten einige Gespräche dieser Woche mit Leuten, die sagen, er ist ein Prophet. Nee, Jesus ist weit mehr als ein Prophet. Dies, sagt Gott, ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Hört das, was er euch zu sagen hat. Und er ist derjenige, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nicht durch irgendwelche Propheten, nicht durch Gesetz, nicht durch Regeln, sondern durch Vertrauen in Jesus Christus. Und sie haben dieses Erlebnis. Und wir sollen auf ihn hören. Aber zu dem Zeitpunkt sagt er gar nicht so viel weiter, bis sie runtergehen. Das sind die folgenden Verse. Lass uns weiterschauen. Verse 9 bis 13. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, jetzt ist, wo er redet, sie sollen auf ihn hören, gebot er ihnen, dass sie niemanden erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, ja, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihn getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Er sagte, ihr sollt auf mich hören, das habt ihr gerade von Gott gehört, aber ihr sollt auch verstehen Jesu Leiden. Und er sagte ihnen, erzählt dieses nicht weiter, was ihr gerade erlebt habt, bis nach meiner Auferstehung. Warum? Weil ich erst möchte, dass ihr es wirklich verstanden habt. Dass ihr nicht nur einfach sagt, boah, auf diesem Berg passiert was Besonderes. Weil du kannst heute auf den Berg steigen und du erlebst nichts Besonderes. Es ist einfach ein Berg wie andere Berge auch. Es ist noch nicht mal der höchste Berg. Da ist nichts an sich dran, dass dieses verändert. Ja? Und Jesus wollte keine falschen Hoffnungen wecken auf Gottes Reich ohne Christi Kreuz. Er wollte, dass sie nicht einfach sagen, kommt mit und da erlebt ihr irgendwas Besonderes. Und die gehen alle da hoch und sagen, ja, schöner Ausblick, aber sonst sehe ich nichts. Ja? Nichts, was mich verändert. Dieses Ereignis tritt nicht wieder ein. Sie sollten also erst davon erzählen, wenn sie selber Gottes Plan verstanden haben. Und sie mussten verstehen, Gottes Reich besteht nicht primär aus politischer und wirtschaftlicher Freiheit, sondern aus Versöhnung mit Gott. Oder so rum ausgedrückt, Jesus kam nicht, um unsere Umstände zu verbessern, sondern um uns mit Gott zu versöhnen. Und er sagte, okay, bitte, geht nicht runter und erzählt ihnen alles. Wir haben Mose gesehen, wir haben Elia gesehen, wir haben diese Wolke gesehen, wir haben Gottes Stimme gehört. Sondern ich möchte, dass ihr erst versteht, warum war das alles? Und er redet von dieser Auferstehung und sie haben es nicht kapiert. Deswegen sagt er, okay, wartet. Wartet, bis das alles passiert ist und dann erzählt es weiter. Deswegen ist es hier aufgeschrieben, sie haben es weitererzählt, aber eben erst danach. Weil er sagte, ich möchte verstehen, dass ihr nicht einfach nur von tollen Erlebnissen erzählt. Wenn du morgen bei der Arbeit erzählst und alle erzählen, was haben sie am Wochenende gemacht, ja, dann nicht einfach nur sagen, ja, wir hatten einen tollen Gottesdienst. Ja, mir haben die Lieder gefallen, die Leute waren nett, war zwar zu heiß, aber sonst war es okay. Ja, sondern er sagte, hier ist, was wir verstehen sollen. Wir haben Hoffnung bekommen. Und diese Hoffnung war nicht darin, dass wir irgendwie gesagt haben, nächste Woche gibt es mehr davon, sondern ich habe mich erinnert, dass in meinen Umständen, die sich in der Zeit nicht unbedingt geändert haben, aber ich habe einen neuen Blick bekommen. Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er ist von den Toten auferstanden. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Wir werden nicht einfach nur zu Staub, sondern es gibt die Auferstehung und das ewige Leben. Und wir können das haben. Und Gott verspricht, bei mir zu sein. Da haben wir diese Hoffnung. Und Jesus hatte ihn kurz vorher das schon versucht zu erläutern, auch wenn du zurückschaust in Kapitel 8 hier in Markus Evangelium, Markus Kapitel 8, da steht zum Beispiel in Vers 31, Jesus fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und Jesus hatte ihnen das vorhergesagt, hat gesagt, das ist Gottes Plan und dieses wird geschehen, aber das ist notwendig. Aber sie hatten es noch nicht verstanden. Und deswegen fragen sie nach und sagen, ja, aber warte mal, wir hören immer wieder, dass dieser Elia zuerst kommen muss. Ja, woher kam das? Es sind die letzten 2 Verse im Alten Testament. Quasi wie das Alte Testament aufhört. So ein bisschen wie, wenn du einen Film schaust und es gab eine Werbeunterbrechung. Ja? Und dann erinnern sie kurz zurück und sagen, okay, wo war vorher aufgehört? Was war zuletzt gewesen? Und das haben sie im Kopf und sagen, warte mal, das war vorhergesagt, dass Elia kommen wird und dass er das Volk vorbereiten wird, damit nicht der Herr kommt und es mit dem Bann schlage. Und Jesus erklärt ihnen und sagte, ja, ja, das stimmt. Elia wird kommen. Aber er ist schon gekommen. Und in der Parallelstelle in Matthäus 17 wird es explizit gesagt, dass er sich auf Johannes den Täufer bezieht. Was hat dieser getan? Was war seine Botschaft? Johannes der Täufer hat verkündigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kehrt um, wendet euch zu dem Herrn. Gott will etwas wirken. Er will kommen, seine Herrlichkeit wird sich zeigen. Und er möchte sein Reich etablieren. Und Jesus sagt, und sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Was haben sie getan? Wir können jetzt nicht die Zeit nehmen, das nachzulesen, aber du kannst es nachlesen. Markus 6 wird berichtet, wie er getötet wird von König Herodes. Ja, der nicht mochte, dass er ihn kritisiert hat und hat ihn deswegen getötet. Also sind sie doch nicht umgekehrt. Aber Jesus, oder das Alte Testament hatte schon angekündigt, sagen, okay, sonst wird dieser Bann kommen. Sonst wird Gottes Gericht kommen. Also was dann? Johannes hatte gesagt, tut Buße. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Aber statt Buße zu tun, haben sie den Verkündiger umgebracht. Also kommt jetzt das Gericht? Ja und nein. Kannst du dich nicht entscheiden? Doch, es ist ein sowohl als auch. Gottes Gericht kommt, aber es zerstört nicht die Menschen, sondern der Sohn Gottes nimmt unser Gericht auf sich. Er sagte, dieses wird kommen und das Gericht wird kommen, aber Jesus Christus sagt, genau deswegen bin ich gekommen. Der Lohn der Sünde ist der Tod und ich nehme diesen Tod auf mich, um euch mit Gott zu versöhnen. Das war seine Botschaft. Ja, Gottes Gericht kommt. Aber Gottes Gericht trifft nicht dich, trifft nicht mich, sondern traf den Sohn Gottes, damit wer an ihn glaubt, wer sein Vertrauen in ihn setzt, eben nicht unter dem Gericht ist, sondern unter seiner Gnade. Gott erfüllt genau das, und er sagte, das war doch angekündigt. Und Richard hat das vorhin schon zitiert aus Jesaja 53. Er ist um unserer Sünden willen geschlagen worden, um unserer Vergehen willen bestraft worden. Durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Ja, also seine Erfüllung für uns, das war schon angekündigt. Ja, und Jesus hat mehrfach angekündigt, dafür bin ich gekommen. Zum Beispiel in Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen, das war sein Ausdruck für sich selber, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was ist ein Lösegeld? Damals gab es Sklaverei. Die Bibel sagt nicht, dass es gut war, sie beschreibt nur, dass es stattgefunden hat. Und er sagte, oder bei Sklaven war es so, die konnten frei gekauft werden. Und das war das Lösegeld. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um dieses Lösegeld für euch zu sein, um euch frei zu kaufen von der Strafe der Sünde. Ich bezahle für euch diesen Preis. Und zwar nicht nur ein paar Euro, nicht nur in Gold oder Silber, sondern mit meinem eigenen Leben. Und sie sollten dieses verstehen. Und er sagt ihnen auf dem Weg runter und sagte, dieses wird geschehen. Ich werde sterben, aber ich werde von den Toten auferstehen. Erinnert euch daran, auch wenn wir vom Berg runtergehen. Auch wenn wir wieder in konfrontative Situationen hineinkommen. Auch wenn andere widersprechen. Auch wenn es Widerstand geben wird. Auch wenn Leute sagen, was bildest du dir da gerade ein? Was hast du da auf dem Berg erlebt? Wir haben das nicht erlebt, wir glauben das nicht. Sagen, ich sage euch dieses, ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört, ihr habt es erlebt und ihr habt meine Erklärung. Ja, was passiert dann, als sie runterkommen? Auch das wird geschildert, Verse 14 bis 18. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, er zerrt ihn zu Boden, er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie konnten es nicht. Ich möchte, dass wir drittens lernen, bekenne deine Schwäche. Jesus kommt hier vom Berg herunter und sah diese Menschenmenge mit den Jüngern und die stritten sich mit ihnen, die diskutierten mit ihnen, weil sie einen Besessenen nicht heilen konnten, obwohl nach Kapitel 6, Vers 7, sie dazu befähigt, dazu ausgerüstet worden waren als Jesu Jünger. Und wir finden hier, oder es wird nicht für uns aufgeschrieben, was sie gesagt haben. Haben sie versucht, sich zu erklären, sich zu entschuldigen, wird uns gar nicht erst berichtet. Denn die Umstände waren offensichtlich. Der Junge war noch so wie zuvor. Sie konnten ihm nicht helfen. Und manchmal erleben Leute Leid und wir können nicht alles Leid lindern oder ausreichend erklären. Und wir brauchen ja auch nicht versuchen zu sagen, ja, aber eventuell könnte ja dieses oder jenes der Fall sein. Was machen wir? Das Beste, was wir tun können, ist unsere Unfähigkeit zugeben und auf Jesu Fähigkeit verweisen. Wir mussten zugeben zu sagen, nee, wir verstehen nicht genau, warum das der Fall ist. Und ja, wir haben versucht und hat aber alles nichts geholfen. Der Junge ist immer noch so, wie er war. Und was wir hätten machen sollen ist, wir warten auf Jesus. Und er kommt. Und er wird helfen können. Wir wissen nicht genau, was er macht. Wir wissen nicht genau, wann er kommt. Aber unsere Lösung, unsere Zuversicht ist in ihm. Dabei waren diese Jünger schon mittlerweile 2-3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Aber egal, wie lange du und ich mit Jesus unterwegs sind und egal, was wir mit ihm erlebt haben, wir bleiben abhängig von ihm. Es ist niemals, ja, ich konnte das einmal und deswegen wird es auch diesmal klappen. Ja. Das heißt, unsere Lösung liegt nicht in klugen Argumenten, sondern in unserer Abhängigkeit von Jesus Christus. Es war nicht zu sagen, wir können nicht wirklich helfen, aber das liegt daran und vielleicht habt ihr ja irgendwie was verkehrt gemacht oder Gott hat vielleicht noch eine Absicht damit, sondern müssen zugeben zu sagen, die Lösung ist nicht in uns. Unsere Behauptung, und jedes Mal, wenn du in den Gottesdienst kommst, du wirst das hören, unsere Behauptung ist nicht, wir haben alle Antworten und wir sind die Lösung. Unsere Behauptung ist, Jesus Christus ist die Antwort und er ist die Lösung. Und wir können ohne ihn nichts tun. Ich habe zwar schon häufig gepredigt, ich kann nicht predigen ohne ihn. Du hast vielleicht schon so häufig am Bus mitgewirkt und anderen das Evangelium erklärt. Du kannst es nicht ohne ihn. Wir können unsere Arbeit nicht tun ohne ihn. Und wir dürfen dieses bekennen und sagen, es ist nicht, ich bin jetzt, habe jetzt genug Erfahrung, ich habe genug Lebensweisheit, ich kann das. Gott sagt, nee, die Lösung ist nicht in uns. Die Lösung ist in Jesus Christus. Und hier kommt er dann wieder und fragt, okay, was ist denn los? Und sie berichten ihm dieses. Was macht er dann? Lass uns weiterlesen, Vers 19. Er aber, also Jesus, antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich und er fiel auf die Erde, er wälzte sich und schäumte und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Viertens, bringe Jesus deine Probleme. Jesus legte hier gleich den Finger in die Wunde und sagte, o ungläubiges Geschlecht, wer ist damit gemeint? Die Zuhörer, klar. Wer sind das? Nicht nur die Schriftgelehrten, nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jünger. Aber Gott geht es hier nicht so sehr darum, ich glaube, er hat es nicht aufgeschrieben für die damaligen Jünger, weil die haben das gar nicht mehr gelesen, sondern er hat es für uns aufgeschrieben, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Aber er macht hier auch nicht einfach nur einen Vorwurf. Er sagte, ungläubiges Geschlecht, wie lange, wie viele Wunder muss ich noch tun, bis ihr mir vertraut? Was muss ich euch noch erklären? Was muss ich noch machen, bis ihr mir vertraut? Und dann? Bringt ihn zu mir. Es ist nicht zu sagen, ihr vertraut mir ja sowieso nicht, vergiss es, dann bleibt es halt so. Sondern er sagt, okay, in dieser Not bringt ihn zu mir. Bringt ihn her. Und dann zeigt sich noch einmal diese ganze Macht des Bösen und er wird dort auf den Boden geschmissen von diesem bösen Geist. Aber Jesus schreckt nicht davor zurück. Nicht so, oh, was ist da passiert? Ja? Sondern er spricht mit dem Vater. Er sagt, erzähl mir, wie lange ist das schon so? Er sagt, ja, schon seit Kindheit an. Er hat Mitgefühl mit ihm. Er zeigt Anteilnahme. Jesus will erfahren, nicht weil er Informationen braucht, aber weil er sich kümmert. Und Jesus kümmert sich um dich. Er hat dem Vater und den Menschen dort gesagt, bringt ihn zu mir. Und er sagt uns heute, die Situation, die dich bekümmert, die Not, die du hast, das Leid, das du nicht verstehst, bring es zu mir. Sag es mir. Du darfst dein Herz vor mir ausschütten. Du brauchst da nichts verheimlichen, du brauchst nichts vormachen. Und der Vater, der sieht, was hier mit seinem Sohn nochmal vor den Augen aller passiert. Er erinnert sich an das Versagen der Jünger und dann bittet er Jesus und sagt, wenn du etwas tun kannst, wenn du irgendetwas tun kannst, hab Erbarmen, bitte, hilf, greif ein, tu irgendetwas. Und was hat Jesus gesagt? Wenn du kannst, ist das deine Frage? Es mangelt nicht an Gottes Fähigkeit, es mangelt an unserem Glauben. Und der Vater tut das einzig Richtige. Er ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und was passiert? Das ist genug für Jesus. Okay? Das heißt, wir dürfen unsere Zweifel und Fragen dem Herrn bringen und ihn um Hilfe bitten. Er sagt, ich will vertrauen, dass du kannst. Aber ich habe schon so viel erlebt. Und bisher hat nichts geholfen. Selbst deine Jünger konnten nicht helfen. Ich will vertrauen. Aber ich habe damit zu kämpfen. Hilf meinem Unglauben. Vielleicht hast du Bedenken und sagst, das kann ich mir nicht erklären. Ich tue mir schwer damit. Ja, aber was ist mit? Punkt, Punkt, Punkt. Er sagte, bring es zu mir. Stell die Fragen. Bring auch deine Zweifel und sag, Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir mit meinen Zweifeln. Und Markus schildert dann sehr detailliert, wie der Junge von Jesus geheilt wird. Viel ausführlicher als die anderen Parallelstellen das berichten. Meine Erklärung dafür ist, Petrus, der hat es Markus gesagt, war Augenzeuge, der war dabei gewesen und hat gesagt, ich erinnere mich daran. Und so war es gewesen. Das ist ihnen einfach in ihre Erinnerung eingebrannt. Wir müssen uns aber ein paar Fragen stellen. Bedeutet das, wer krank ist, hat nicht genug Glauben? Weil einige benutzen genau das und sagen, schau her, er sagt ja, ne, hier ist der Unglaube, ja, bring ihn zu mir und dann wird er ja wieder gesund. Okay? 2. Korinther Kapitel 12. Das ist dann von einem anderen Apostel geschrieben, nicht von Petrus, sondern von Paulus. 2. Korinther Kapitel 12. Und da wird beschrieben, ich fange Mitte Vers 7 an. Beschreibt vorher, wie er eine besondere Offenbarung von Gott bekommen hat. Und dann heißt es Mitte Vers 7, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Verstanden? Hier ist der Apostel Paulus, der sagt, ich habe da ein Dorn im Fleisch, ein Engel Satans. Was genau das war, streiten sich die Leute drüber, ist egal. Aber er hat dreimal drum gefleht und sagt, Gott, nimm dieses von mir. Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Selbst bei Paulus ist die Krankheit nicht einfach weggegangen. Auch durch Gebet nicht, auch durch Glauben nicht. Es war nicht, dass er nicht glaube, sondern dass er hier Gott sagte, ich will in dieser Situation so durch dich wirken. Und auch an anderer Stelle sehen wir, die Frage ist nicht, ob Gott heilen kann, sondern ob es seinem Willen entspricht. Jesus selber betet im Garten Gethsemane, Markus 14. Jesus sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Es ist nicht eine Frage nach deiner Fähigkeit, es ist eine Frage nach deiner Führung. Es ist nicht eine Frage, könnte Gott, sondern möchte Gott. Und nicht in dem Sinne von, möchte er oder ist er sauer auf mich, sondern weiß Gott in seiner Allwissenheit, dass es das Beste, diese Krankheit wegzunehmen, oder weiß er in seiner Allwissenheit, nee, es ist aus einem Grund, den wir nicht immer erklären können, es ist besser, dass die Krankheit noch bleibt. Und vielleicht sogar, dass jemand an der Krankheit stirbt. Weil der Paulus, von dem wir eben gelesen haben, der sagt, es ist weit besser, diesen Leib abzulegen und in der Herrlichkeit beim Herrn zu sein. Manchmal ist es notwendig, dass wir noch hier sind. Und im Moment ist das der Fall, sonst wärst du nicht hier. Ja? Aber er möchte, dass wir uns daran erinnern. Eine weitere Frage ist, sind solche Anfälle, wie hier beschrieben, von bösen Geistern verursacht? Und sollen wir dann wie Jesus befehlen und sagen, oh, da ist jemand, der reagiert komisch, da müssen wir irgendwie die Geister austreiben. Lass uns dabei bedenken, selbst in der ganzen Bibel, es wird nur in den Evangelien und Apostelgeschichte beschrieben, in keinem Brief an eine Gemeinde, im ganzen Alten Testament nicht, es wird nur in dieser Situation, wo Jesus da war und wo die Gemeinde angefangen hat und mit Zeichen und Wundern bestätigt war, nur dort finden wir diese. Okay. Aber was dürfen wir bei diesen Sachen machen? Wie sollen wir damit umgehen? Na, was hatte Jesus hier gemacht, als die Jünger es selber auch versucht hatten und es nicht funktioniert hat? Bringe ihn zu mir. Wir haben keinen Auftrag, als neutestamentliche Gemeinde zu versuchen, irgendwelche Dämonen oder sonst was auszutreiben. Was wir machen dürfen, ist egal, was die Umstände sind. Und ob wir erklären können, woher das kommt oder wissen, was ist die Ursache, wir dürfen es zu Jesus bringen. Wir dürfen sagen, Herr, ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß nicht genau, was das ist und ich weiß, dass ich das nicht ändern kann. Aber ich weiß, dass du helfen kannst. Wie du das machst, weißt du besser als ich. Und ich bringe diese Umstände dir. Unser Glaube beweist sich nicht darin, dass wir alle Probleme beheben können, aber dass wir sie alle zu Jesus bringen können. Nochmal. Unser Glaube beweist sich nicht darin, dass wir alle Probleme beheben können, sondern dass wir alle Probleme zu Jesus bringen. Zeigt sich so dein Glaube? Zeigt er sich zu sagen, Gott, ich brauche dir nichts zu verstecken. Ich glaube dir. Ich glaube, dass du bist und ich glaube, dass du alles weißt und ich glaube, dass du gut bist. Und hier ist diese Situation. Du weißt, was in meinem Kopf gerade herumschwirrt. Du kennst die Zweifel. Du weißt, was morgen wieder auf mich wartet. Heute Nachmittag auf mich wartet. Du weißt, wie es mir im Moment gerade geht. Und ich äußere meinen Glauben, indem ich sage, Herr, hilf du. Und eventuell auch hilf meinem Unglauben. Hilf mir in meinen Zweifeln, hilf mir in meinen Fragen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, wann sich das ändert, ob sich das ändert. Aber ich will dir vertrauen. Ich will vertrauen, dass du eingreifst. Vers 28. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger alleine, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Akzeptiere Jesu Erklärung. Sie sagen, Jesus, hey, das musst du uns nochmal erklären. Jetzt nicht vor allen Leuten. Warum hat das bei mir nicht geklappt? Ja? Warum funktioniert das? Hat das in der Vergangenheit funktioniert? Warum funktioniert das bei anderen? Warum bei mir nicht? Was haben wir falsch gemacht? Das kennen wir doch auch, oder? Warum geht es mir so? Warum ist es bei den anderen anders als bei mir? Warum hat sich bei mir keiner bekehrt? Habe ich nicht die richtigen Worte gesagt? Und Jesus sagt, jetzt auf ihre Situation gemünzt, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und Leute streiten sich ein bisschen drüber, okay, ist das jetzt eine besondere Art von Dämonen oder sind das allgemein Dämonen? Weiß ich nicht genau, mir ist dies wichtig. In einer geistlichen Auseinandersetzung kommt es nicht auf unsere Fähigkeit an, sondern auf Gottes Wirken. Ich habe nachgelesen, das höchste Gewicht, das ein Mensch so stemmen konnte, war 510 Kilogramm. Das ist viel. Aber ein Kran macht das mit Leichtigkeit. Der kann auch 12 Tonnen und mehr mal eben hochheben. Und manchmal, wir strengen uns so an und sagen, oh Gott, das Leben ist so schwer, ich schaffe es nicht. Ich kriege das einfach nicht hin, ich bin zu schwach. Und Gott sagt, ich weiß, lass mich den Kran bringen. Lass mir dir helfen, deine Last zu tragen. Ich habe dich nie darum gebeten, 12 Tonnen zu heben. Ich bin nicht überrascht, dass du es nicht kannst. Aber ich mache es nicht leichter, dass du sagst, guck mal, wie stark ich bin. Sondern ich mache es so schwer, damit du siehst, du kannst es nicht, aber er kann. Und dann ist nicht die Ehre bei uns, zu sagen, wow, sind die toll, sondern was für einen Erlöser haben wir. Unsere Botschaft ist nicht, schau auf mich, sondern schau auf ihn. Unsere Lösung ist nicht, ich bin die Lösung, sondern er ist die Lösung. Das ist unser Glaube. Unser Glaube ist nicht ein Glaube an sich und das Gute in dir, was ich gestern gehört habe, und nicht an, du packst das schon, reiß dich zusammen, sondern bring deine Probleme zu Jesus. Er kann, er versteht, er hört zu und er kann verändern und er will helfen. Vielleicht ändert er die Umstände, wie er es bei dem Mann getan hat. Vielleicht gibt er wie bei Paulus die Gnade, dass seine Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Und vielleicht holt er uns heim zu sich, wo alle Tränen weggewischt werden und Schmerz nicht mehr sein wird. Wenn wir sein Heil angenommen haben. In der Parallelstelle in Matthäus 17 sagt Jesus, warum konntet ihr das nicht tun? Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Wir müssen ihm vertrauen. Also kommt es doch auf die Größe des Glaubens an. Er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, wie so eine Senfsaat. Keine Ahnung. Ja. Das ist nicht groß. Es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens drauf an. Es kommt darauf an, dass wir unseren Glauben auf Jesus Christus setzen. Und sagen, Christus, ich habe keine Ahnung, wie ich die kommende Woche überstehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Sommer packen. Ich weiß es nicht. Hilf du. Und hilf meinen Zweifeln, hilf meinen Ängsten, hilf meinen Sorgen. Du kannst. Gottes Werk funktioniert nur durch Gottes Wirken. Es ist nicht, oh gut, jetzt habe ich diese Lektion gehabt, ich habe sie mir aufgeschrieben, jetzt kann ich. Nee, das Stück Papier ändert das auch nicht. Aber der Glaube, nicht weil der Glaube so groß ist, aber weil der Glaube sich auf einen großen Gott richtet. Und wenn du sagst, ich habe damit zu kämpfen. Wir würden dir gerne helfen, Fragen beantworten, mit dir beten. Richte deine Hoffnung nicht auf die nächste Nachricht der Arbeitsagentur oder des Arztes oder sonst wem. Richte deine Hoffnung auf den Herrn und sag, Herr, ich weiß es nicht, ich kann nicht. Hilf mir. Ich bringe dir meine Sorgen. Du hast eingeladen, kommt her zu mir, dir mühselig und beladen seid, ich werde euch Frieden geben. Das ist seine Zusage, du darfst dich auf ihn verlassen. Selbst wenn du sagst, hey, manchmal kommt mir meine Situation vor wie dieser Besessene. Es schmeißt mich hin, es überwältigt mich, manchmal fühle ich mich im Feuer, manchmal im Wasser. Auf jeden Fall bin ich bis über Kopf in tiefen Wassern drin, keine Ahnung, wo ich Luft herkriege. Aber Jesus, du weißt es. Ich komme. Ich habe nichts zu bringen, außer mein Problem. Aber ich habe jemanden, zu dem ich gehen kann. Himmlischer Vater, Danke, dass du bei uns bist, nicht nur in den Höhen, nicht nur auf den Bergen, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in den Tälern. Wie du im Psalm 23 sagst, selbst im Tal des Todesschattens bist du bei mir. Herr, hilf unseren Zweifeln, hilf unserem Unglauben, hilf, dass wir mit unseren Nöten, mit unseren Schwierigkeiten zu dir kommen. Du bist der, der helfen kann. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Stärke, wir brauchen deine Weisheit, wir brauchen deine Führung, wir brauchen deine Vergebung. Und Herr, ich bitte, wenn jemand hier ist, der dich nur von Hörensagen kennt, Herr, ich bete, dass sie heute zu dir kommen und sagen, hier bin ich mit all meiner Schuld, mit all meinen Vergehen, mit all meiner Vergangenheit, reinige du mich. Und ich bete, wenn wir als Christen hier sind und wir fühlen uns überwältigt, wir wissen nicht weiter, dass wir heute kommen, zu dir kommen und sagen, Herr, hier bin ich erneut. Ich brauche dich. Du kannst helfen. Hilf mir. Ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Ich kann keinen Rat geben. Ich kann nicht helfen. Ich könnte noch nicht mal 510 Kilogramm stemmen, geschweige denn Tonnen. Herr, ohne dich können wir gar nichts tun. Aber du bist allmächtig. Und wir haben heute auf dich geschaut. Hilf, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag. Hilf du. Hier sind unsere Sorgen, hier sind unsere Nöte, hier sind unsere Umstände. Wir legen sie dir zu Füßen. Wir bitten, Herr, du kannst, hab Erbarmen, hilf du, rette du. In Jesu Namen. Amen.